ja eine erneute Tumoroperation im Gehirn. Und wir sind voller Dank und Freude, dass nämlich Gott wirklich wunderbar gewirkt hat, weil nämlich sämtliches, was da nicht reingehört, in einer sauberen, brillanten Operation entfernt werden konnte. Es ist alles weg und es ist nicht wieder aufgetreten. Die Bilder sind so fast von wunderbar, das MRT. Wenn ich an das erste denke, wo richtig dicker, weißer Fleck da drin war, sind wir unserem Gott täglich dankbar. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis sie wieder auf die Beine gekommen ist und es braucht immer noch ein bisschen, aber wir freuen uns über jeden Tag, den Gott uns schenkt, nach dem, was wir da erlebt haben. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass auch hier zusammen wieder mich daran erinnert. Und das ist eigentlich etwas, was auch in meinem Tagebuch natürlich eingetragen worden ist. Überhaupt Tagebuch. Wer von euch führt eigentlich ein Tagebuch? Es sind nicht ganz so viele, ich sehe eine Hand, zwei Hände. Ja, warum führt man ein Tagebuch? Naja, richtig, um sich zu erinnern an das, was einmal war und dann einmal zu sehen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Und das erinnert mich ein wenig auch an den Bibeltext, über den ich heute predigen möchte. Achtet mal darauf, ob ihr da so etwas Ähnliches da wiederfinden könnt. Der Text steht im Johannesevangelium, Kapitel 1, von Vers 35 bis Vers 51. Ein etwas längerer Abschnitt, aber hört einmal hin. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen: Rabbi, wo wohnst du? Wo bist du zu Hause? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben den ganzen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Könnt überlegen, wie viel Uhrzeit das war, komme ich noch drauf. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und die ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das ist übersetzt den Gesalbten Gottes. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, was übersetzt ist ein Fels. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Gottes, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sie zukommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Soweit dieser Bibeltext. Und ich gebe zu, das ist einer der Lieblingstexte in der Bibel überhaupt für mich. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er mich auch sehr daran erinnert, wie ich Jesus zum ersten Mal begegnet bin. Schon wenn wir einem Menschen zum ersten Mal begegnen, aus dem später eine Beziehung wurde, die ein Leben lang gehalten hat, so kann das meistens einem ganz lebendig in Erinnerung bleiben. Manche Ehepaare feiern auch den Tag, wo sie sich zum ersten Mal gesehen und geliebt haben. versprochene Begegnung war, die weitreichende Folgen haben sollte für das ganze Leben, und sie bleibt in einer lebhaften Erinnerung. So geht es auch vielen Menschen, die Jesus kennenlernen. Und so ging es auch den fünf Menschen, in dem unser Bibeltext hier uns zeigt, wie sie zum ersten Mal Jesus begegnet sind. Für sie ist das, was damit Jesus sie erlebt haben, immer in frischer Erinnerung blieben, solange sie leben. Und das wird eben aus dem Detail, dem Einzelheit deutlich, die gerne übersehen wird, auf die ich schon hingewiesen habe, dass dieser Abschnitt und schon die der vorhergehenden Verse als Tagebuch gestaltet sind. Am folgenden Tag, am nächsten Tag, am nächsten Tag. Lest es einmal unter dem Gesichtspunkt, dass aus einer allgemeinen Schilderung, wer Gott ist, dass durch Jesus alle Menschen geschaffen wurden, dass er das Licht ist und dass Mensch, der Johannes ihm das Volk auf ihn vorbereitete, irgendwann wird aus der allgemeinen Schilderung ein Tagebuch, wo Tage gezählt werden. Das gibt es so nur im Johannesevangelium. Nicht? Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Galiläa. So ist das da einzeln aufgeführt. So viel zu dem Tagebuch, das Johannes hier geschrieben hat. Wir haben vielleicht seinen Namen vermisst in der Aufzählung. Aber es wird beim ersten Andreas und der andere Jünger gesagt. Und das war nach Lage der Dinge niemand anders als Johannes, dem wir dieses Evangelium zu verdanken haben, der das aufgeschrieben hat. Er ist zu bescheiden, sich selbst mit Namen hier zu erwähnen. Aber er ist der, dem wir dieses Tagebuch zu verdanken haben. Und dem wollen wir ein wenig nachspüren heute Morgen in dieser Predigt. Hören wir noch einmal genau hin. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten ihm nach. Hier werden wir Zeuge einer Weichenstellung, die weitreichende Folgen haben sollte. Zwei Jünger, die bisher mit Johannes gelebt und ihm nachgefolgt sind, man sieht förmlich, wie sie die Spur wechseln auf einer Weiche und jetzt auf einmal hinter Jesus hergehen, Jesus nachfolgen. Wie war es dazu gekommen? Um das zu begreifen, müssen wir im Tagebuch von Johannes eine Seite nur zurückschlagen. Vers 29, da heißt es, als Jesus zu Johannes kam, ruft er aus: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Genau gesagt, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt aufnimmt, welches die Sünde der Welt wegnimmt, steht da eigentlich. So ist das, was hier gesagt wird. Und wir kennen vielleicht das Gemälde von Grünewald mit diesem Johannes dem Täufer und seiner spärlichen Wüstenbekleidung mit einem sehr spitzen, knochigen Finger, der eben auf Jesus hinweist, mit der Unterschrift: Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ein Bild, das sich mir tief eingeprägt hat, weil so viel und so Wichtiges für uns auch darin liegt. Wie aber ist Johannes der Täufer eigentlich dazu gekommen, diese Botschaft weiterzugeben? Denn sie war ja ausschlaggebend dafür, dass dann Andreas und Johannes ihm, Jesus, nachgefolgt sind. Nun, der göttliche Auftrag, den Johannes auszuführen hatte, hatte in der Wüste begonnen. Er sollte der Wegbereiter des kommenden Messias sein. Und da hören wir ihn rufen: Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Übrigens, welch eine Demut. Er sagt: Ich bin Johannes der Täufer. Ich bin der von Gott Gesandte, der Gesandte. Ich sage, ich bin eine Stimme. Mehr wollte er nicht sagen: Ich bin die Stimme, durch die er Gottes Stimme hörbar wird. Auf dem Hintergrund seines Lebens als Resonanzkörper. Ich bin eine Stimme. Weh, wenn wir Evangelisten, wenn wir Verkündiger mehr sein wollen als eine Stimme. Wenn wir selbst produzieren wollen, wie wir selbst dastehen wollen. Als eine Stimme zu sein, durch die die Stimme Jesu und Gottes hörbar wird und die Herzen erreicht. Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Und so hat Johannes zum Zeichen getauft. Er rief nämlich dazu auf, dass der Messias eine innere Vorbereitung braucht, der bald kommen würde, nämlich eine Umkehr zu Gott. Dass der Weg freigeräumt wird im Herzen, im Leben seiner Zuhörer, dass sie Schuld und Sünde bekennen sollten. Und das haben sie gemacht, indem sie dann an den Jordan kamen und der Johannes der Täufer sie bildlich sozusagen dann wusch und damit andeutet, ihre Schuld wird weggewaschen. Einige Wochen vorher war übrigens auch Jesus zu Johannes dem Täufer gekommen mit der Bitte, ihn zu taufen. Wir kennen wahrscheinlich die Reaktion des Täufers, der sagte, was, ich soll dich taufen, der ich selbst ein Sünder bin, du der Sohn Gottes? Du musst mich doch taufen, nicht ich dich. Aber da sagt Jesus, lass es geschehen, wir müssen, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und das ist ein sehr wichtiges Wort, um besser zu verstehen, was hier gesagt werden soll. Ich will einmal versuchen, so wie ich es sehe, diese Worte Jesu einmal zu deuten. Ich muss den ganzen Weg gehen, den Gott mir aufgetragen hat, durchs Leben bis zum Sterben, damit es eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott gibt. Durch mein Leben und mein Sterben. Eine vollkommene Gerechtigkeit einmal gibt durch mein Leben und mein Sterben. Und deine Aufgabe ist es deshalb, dass du mich wie einen Sünder behandelst. Als wäre ich einer der vielen, die hier kommen. Das soll andeuten, meine Aufgabe, Jesus sagte, ist es, die Sünde der Welt zu tragen. Die Sünde all derer, die hier auch gekommen sind und der vielen, die noch dazukommen sollten. Ich bin gekommen, die Sünde der Welt zu übernehmen. Und man könnte es auch so wiedergeben, ich bin gekommen, das Kleid, das Sündenkleid der Menschen der Welt auszuziehen und mir anzuziehen, damit an mir die Gerechtigkeit Gottes zum Ziel kommt, damit ich mein Leben geben kann, stellvertretend für diese Welt als Lamm Gottes. Da haben wir das Lamm. Damit diese vollkommene Gerechtigkeit da ist, damit jeder Mensch gerettet wird, der darauf sein Vertrauen setzt und nicht mehr darauf pocht, seine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Und dann will Jesus andeuten, soll sich erfüllen, dass diese Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit gestillt werden sollen. Dass dieses Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit vor Gott durch den Glauben an mich, durch das Vertrauen an mein verbrachtes Werk gestillt wird. Ich muss zum Lamm Gottes werden, so wie es Jesaja prophezeit hat. Und natürlich sind diese Verse auch bekannt. Aber ich will sie mit Hilfe meiner Brille, wenn ich es auch hier sehe, doch nochmal zum Teil mal anlesen, weil das endlich so wichtig mir so wichtig erscheint. Jesaja 53, das berühmte Kapitel, wo es heißt, er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieses Wort aus Jesaja 53 muss das Wort gewesen sein, auf das Johannes sich bezogen hat. Jesus, dieses Lamm Gottes, so wie es im Propheten verheißen worden ist. Und ich denke, so ähnlich wird es Johannes versucht haben, auch seinen Jüngern zu erklären, Johannes der Täufer, was es mit Jesus auf sich hat, warum er gekommen ist. Denn als Jesus nach 40 Tagen Aufenthalt in der Wüste nach seiner Taufe wieder zu Johannes dem Täufer und dann ruft Johannes ihm aus, siehe, das ist Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und so hat Johannes seine Jünger vorbereitet, über Jesus belehrt. Und nun wechseln Johannes und Andreas die Spur und folgen dem Lamm Gottes nach. Jesus. Und Jesus merkt natürlich, was da hinter seinem Rücken vorgeht und wendet sich den beiden zu und spricht sie direkt an und sagt, was sucht ihr? Was möchtet ihr? Was ist euch wichtig bei mir? Jesus ist immer darauf bedacht, dass keine oberflächlichen, falschen Erwartungen, Vorstellungen sich mit ihm verbinden. Denn die Messias-Erwartung war so weit verbreitet damals, dass man sich einen Herrlichkeit kommenden Erlöser Israels vorgestellt hätte, der die Feinde besiegt. Dass sie nicht denken, jetzt geht es uns bald besser, jetzt haben wir bald auch mit an Macht und Ansehen, wenn der Messias endlich kommt und uns befreit von den Römern. Was sucht ihr? Was sucht ihr? Und dann antworten die Jünger mit einer Gegenfrage. Das ist eigentlich nicht ganz so höflich, eine Frage mit der Gegenfrage zu machen. Aber sie tun es. Rabbi, wo wohnst du? Wo ist deine Herberge? Wenn du jemanden, einen Menschen wirklich persönlich kennenlernen willst oder tiefer kennenlernen willst, dann doch dort, wo er zu Hause ist. Wo man zu Hause ist, ist er natürlich so, wie er ist und wie er ist. Dort begegnest du einem Menschen seiner natürlichen Umgebung und du erfährst viel von ihm, ganz natürlich. Johannes der Täufer hat es geschafft, ihre Neugierde zu wecken, ihre Neugierde auf Jesus hinzuwecken. Den Wunsch, diesen Jesus näher kennenzulernen. Und sehe, mit einem solchen Interesse und Wunsch, der geweckt wird, fängt jeder Schritt zu Jesus an, der irgendwann einmal zu ihm hinführt. Durch eine Evangelisation. Ein Evangelisten, wie Johannes der Täufer ein Evangelist war. Für manche vielleicht bei Love on Stage dann auch da Jesus erfassen. Die Botschaft eines Evangelisten, da bin ich zum Glauben gekommen zum Beispiel. Allerdings in einer kleineren Gemeinschaft. Oder da ist ein Freund oder Bekannter, den du von Jesus erzählt hast, der Interesse gewinnt daran, was dein Glaube eigentlich ist. Vielleicht ist es ein Film oder eine Radiosendung. Manch einer hat vielleicht auch schon mal eine Bibel gelesen. Und so dürfen wir auch Menschen sein, die andere Interesse neugierig machen, wer Jesus ist, was wir ihm zu verlangen haben, warum wir so leben, wie wir sind, warum glaubst du das, was du glaubst? Rabbi, wo wohnst du? Diesen Wunsch kann Jesus nicht widerstehen, denn es heißt, wer zu mir kommt, der wird dich nicht hinaufstoßen. Und so lädt Jesus, Johannes und Andreas ein, einfach herzlich, kommt und seht, er öffnet seine Tür, er spricht aus diesen schlichten Worten Jesu so viel Entwaffnung in der Offenheit. Ich habe nichts zu verbergen. Kommt und seht, wer ich zu Hause bin. Liebevolles Interesse an ihnen wird daran deutlich. Sie sollen ihn tiefer kennenlernen dürfen. Er sagt nicht, komm, setz uns hier mal ein Weilchen, ich erzähle euch ein bisschen was, sondern kommt zu mir nach Hause. Ob sie da eine vorgerechnet haben? Ich will es mal modern sagen. Jesus lädt uns unter der Tasse Kaffee ein. Denn die 10. Stunde von 6 Uhr morgens an gerechnet war 4 Uhr nachmittags. Zum Nachmittagstee bei Jesus. So würde man es heute vielleicht wiedergeben. Ja? Könnt ihr euch denken, dass diese Stunde unvergesslich für sie gewesen sein muss? Damit Jesus so persönlich geredet zu haben, mit ihm zusammen gewesen zu sein, viele Fragen gehabt zu haben, viele Antworten von ihm gehört zu haben, ihn zu erleben, so wie er wirklich ist. Und sie haben Zeit und Stunde vergessen, blieben den ganzen Tag bei ihm. Aber dieser Tag und diese Stunden haben sie niemals vergessen. 4 Uhr nachmittags bei Jesus zum Tee. Hier haben sie die erste Seite ihres Tagebuchs mit Jesus aufgeschlagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen auch immer wieder darauf hinweisen, wer Jesus ist. Und nach diesem haben immer wieder Menschen gesucht und gefragt nach diesem Jesus, bis sie eine persönliche Begegnung mit ihm haben. Und diese Botschaft, siehe, das Lamm Gottes ist so von außerordentlicher Wichtigkeit, dass wir von dem Jesus reden, der die Sünden der Welt hinweggenommen hat, der einen Weg zu Gott gebahnt hat. Übrigens, ihr habt das auch erlebt, als 16-Jähriger in einer Jugendfreizeit. Da hat der Evangelist vor einer Jugendgruppe von 15, 20 Leuten gepredigt und er hat anschaulich gepredigt, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, was er dort gesagt hat, was da geschehen ist, wie er sein Leben ausgegeben hat. Und ich weiß wie heute noch, wie mich diese Predigt zutiefst gepackt hat. Das habe ich noch nie so gehört. Und da diese Liebe, die da mir entgegenkam, hat mein Herz einfach mir abgewonnen. Und es ist eine unvergessliche Stunde geblieben. In meinem Tagebuch habe ich das aufgeschrieben, die erste Tagebucheintrag eines Lebens mit Jesus. Das war der 29. Juli 1969 gegen 21 Uhr. Nicht jeder weiß es so genau, viele wissen der Schritte, die irgendwann zum Ziel führen, aber ich weiß es so wie heute noch. Darum ist mir dieser Text vielleicht auch so nah, was dort geschildert wird. Nun, wir erfahren nicht, was Jesus da den Leuten, den beiden gesagt hat, was besprochen wurde. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Aber die Auswirkung dieses Gesprächs, die wird sofort deutlich, wenn es dann in Vers 40 heißt, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das ist der Gesalbte. So erfüllt ist Andreas von dieser Begegnung mit Jesus, mit dieser wunderbaren Erkenntnis, dass wer Jesus wirklich ist, das muss er unbedingt doch seinem Bruder erzählen. Das ist doch das Naheliegende, erst einmal die eigene Verwandtschaft, die am nächsten steht, davon etwas mitzugeben. Jesus, der Sohn Gottes, Jesus der Messias. Das duldete keinen Aufschub. So machte er sich noch am selben Tag dazu auf, gut, da sie lange zusammenblieben, musste schon abends gewesen sein, um seinen Bruder dort aufzusuchen, um ihn dann zu Jesus zu führen. Wer wirklich davon erfasst wird und sich immer wieder erfassen lässt, wer Jesus ist, wer von seiner Größe, von seiner Liebe gepackt wird, der kann nicht anders, als immer wieder sich aufzumachen und motiviert zu werden, dass andere Jesus auch kennenlernen. Das sehen wir hier schon ganz deutlich vor uns. Er findet, er muss also ihn gezielt gesucht haben, zuerst seinen Bruder und führt ihn zu Jesus. Mein jüngerer Bruder heißt Andreas. Und er war der Erste nach meiner Bekehrung, der daraufhin Jesus angenommen hat. Führte ihn zu Jesus. Auch das ist ein unvergesslicher Tag. Und es ist ein natürlicher Impuls, dass wir die Menschen, die uns am nächsten stehen, unbedingt, dass wir ihnen weiter sagen möchten, wer Jesus ist. Es ist ratsam, damit nicht zu lange zu warten, sondern rechtzeitig genug auch davon weiterzusagen, damit es möglichst deutlich, möglichst schnell klar wird. Und mit dem naheliegenden Anfang. Das heißt einmal, er wird dann meine Zeugen sein in Jerusalem, da wo sie wohnten, wo sie waren später, in Samaria, Judäa und bis ans Ende der Welt. Unser Jerusalem ist erst unsere Familie, er ist erst unser Arbeitsplatz, er ist unser Freundeskreis, wo Gott uns hingestellt hat. Gewiss, das läuft ordentlich wie im Schnürchen. Wir sagen nicht, dass mehr, haben nicht gelesen, dass mehr schon zu Jesus gefunden haben. Wir wissen, dass es auch viel Zeit braucht und Gebet braucht. Aber das Bewusstsein zu haben, ich habe Jesus kennengelernt und meine Aufgabe ist es, Zeuge für ihn zu sein, durch mein Leben und womöglich auch durch mein Reden. Das ist das, was uns hier so anspringt aus diesem Wort. Und Jesus sieht nun Simon zu sich kommen. Und dann lesen wir, und Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon. Jesus sah ihn an, da steht nicht, aber blickte hin. Und da ist er überflüssig. Wieso wird das denn gesagt? Natürlich sehe ich ihn an, wenn es zu ihm kommt. Aber hier steht ein Wort, ein starkes Wort von Sehen, von Betrachten, von direkt in die Augen schauen, ihn durchdringend anschauen, steht da. Seinen Blick fixieren. Er sah ihn an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch hier findet das statt, wo Jesus diesen Petrus ansieht und ihn tiefer erkennt, als er sich selbst doch bisher kennengelernt hat. Und er zutiefst erkennt, was Jesus, was diesen Simon wirklich zutiefst ausmacht. Du bist Simon und du wirst Kephas Fels genannt werden. Fangen wir beim ersten an. Du bist Simon. Das heißt, ich kenne dich. Ich weiß schon, wer du bist und ich weiß schon, wie du bist. Und ich nehme dich genauso an, Brote mit allem drum und dran, so wie du bist, mit deinen guten und deinen verkehrten Seiten. Da stand also dann jeder kräftige, muskulöse Fischer, Simon, vor Jesus. In manchen Stürmen erprobt, ein zupackender, impulsiver Mann, ein Draufgänger, wie wir wissen, aber manchmal auch ziemlich vorlaut und dann wieder ziemlich voreilig und überschätzt er sich und muss wieder zurückrudern, ist wankelmütig und schwach. Wir kennen ihn so aus den Evangelien. Jesus aber sah sofort, wen er vor sich hatte. Jesus ist der beste Menschenkenner überhaupt jemals. Jesus wusste genau, was der Menschen ist, heißt es einmal. Jesus erkannte das alles mit einem Blick. Alles macht ihm schon daher deutlich, wer dieser Petrus ist, wer er war. Aber das ist noch lange nicht alles. Mir kam so das Bild eines Rohdiamanten im Sinn, als ich diese Stelle gelesen habe. Du bist Kephas, du bist Simon, du wirst Kephas, du wirst Fels genannt werden. Ein Rohdiamant wird von einem Juwelier, von einem Sachverständigen in geduldiger Arbeit wie ein schön gestalteter Ehestein geschliffen und vorbereitet, sodass durch die glatt gewordenen Flächen das Licht einfallen kann, sich vielfältig bricht und transparent wird, wieder austritt und so dieses Licht, was einfällt, hinauskommt mit all den vielen Facetten, mit seiner unverwechselbaren Färbung durchscheint. Dieses Bild hatte ich so vor Augen, als ich mir das vor Augen führte. So sieht Jesus mit prophetischem Blick, was aus diesem Simon werden sollte. Er hat nicht gesagt, ich nehme nicht beiseite, ich nehme anderen, sondern er hat genau den mit all dem, was er zugehörte, genommen, was wir vielleicht gar nicht so gut gefunden hätten. Er hat ihn mit allem genommen. Wenn dein Rohdiamant zu einem schönen wird, dann muss der Juwelier den ganzen Roman nehmen, so wie er ist, und daraus lässt er es gestalten. Jesus macht das. Und so sollte sich unter der formenden Hand Jesu, seines Meisters, sein Leben formend im Sinne Jesu umgestaltet werden. Und unter dieser formenden Hand, wenn Simon darunter blieb und dieser Hand vertraute, würden noch alle Umstände, alle Erfahrungen, alle Hindernisse, alle Schwierigkeiten, die ihm begegnen, ihm zum Besten dienen müssen, um das Bild zu werden, was Gott sich bei ihm gedacht hat. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und es ist deshalb so wichtig gewesen, dass Petrus am Ende, wenn Jesus gefragt wird, hast du mich lieb? Und er sagt, du weißt alle Dinge, du kennst meine Fehler, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dieses Jesus liebhaben ist die Voraussetzung, dass auch unser Leben gestaltet werden kann unter seiner guten Hand, weil es braucht manchmal Geduld. Wir wissen nicht manchmal, warum wir schwierige Situationen durchleben, warum sich Knoten nicht lösen in unserem Leben oder unserer Familie. Wir sind oft mitgenommen von dem, was auffällt, aber vertraue doch darauf, dass durch alles und durch Gott an dir arbeitet. Dass Jesus, der wunderbare Juwelier, dich formt und dich abschleift und dich zu einem wunderbaren Diamanten dabei werden lassen will. Dass die Gestaltwertung seiner Lebensberufung, das war das, was jemand hier angedeutet wurde. Er hat nichts davon verstanden, aber später sich wieder daran erinnert, was Jesus ihm damals gesagt hat. Du sollst Kephas heißen. Er folgte Jesus 3,5 Jahre lang. Dort wurde er schon geformt. Danach Pfingsten unter der Wirkung des Heiligen Geistes weitere 30, 35 Jahre. Und er ist in der Lebensschule Jesu geblieben, unser Nachfolger. Wie ist es mit dir und mit mir? Sind wir noch in der Lebensschule Jesu? Wollen wir uns von ihm gestalten lassen? Wollen wir auch Ja sagen zu allen Schwierigkeiten, allen Problemen, zu allem, was uns Not macht? Ist Jesus bringend und vertrauend unter deiner guten Hand? Muss das dazu beitragen? Es muss mir zum Besten dienen. Und das Beste ist, gestaltet zu werden in das Bild seines Sohnes Jesus. Und dadurch der zu werden oder die zu werden, die Gott sich bei uns gedacht hat. Dieser Prozess hört niemals auf. Auch wenn du schon 30, 40 Jahre mit Jesus lebst wie ich, es hört nie auf und es ist spannend zu vertrauen, dass es weitergeht. Und er wird Fels genannt werden. Aus diesem schwankenden, unbeständigen, sich selbst überschätzenden Simon sollte ein Fels werden, in dem die Festigkeit eines Felsens sich ausdrücken sollte. Ein fester Grund. Eine Grundlage bei den Aposteln. Eine Grundlage für die Gemeinde. Glaubensstark, den Stürmen der Zeit mit allen Widerständen ausgesetzt. Ein Fels in der Brandung. Eine Ermutigung für Jüngerinnen und Jünger Jesu auch später. Eine Orientierung für andere. Und auch da ist tröstlich, dass er nun nicht plötzlich wie ein Held so lange ist, sondern hat auch wieder Fehler gemacht. Hat sich auch mal wieder zurückgewichen. Dann braucht er einen Paulus, der ihn ermahnt hat, dass er wieder Anschluss findet an seinen Weg. Oder es gibt die Legende, dass er auf dem Weg nach Jerusalem wieder umkehren wollte. Und dann begegnet Jesus ihm und dann wird er wieder mutig, den Weg bis zum Kreuz zu gehen. Das macht ihn so sympathisch, dass er nicht plötzlich wie ein Held und ohne Fehler Schwächen war. Nein, aber er brauchte die Gemeinschaft, er brauchte andere, die ihm geholfen haben, die ihm gut zugeredet haben, die ihn ermutigt haben, dass er auf dem Weg weitergeht. Darum ist das, was wir mit Jesus erleben, immer auch in die Gemeinde eingebunden. Wir können nicht irgendwo nur allein für uns einen Glauben, Helden auf dem Glauben leben. Wir brauchen einander. Jüngerschaft ist auch etwas, was miteinander geschieht. So herrlich auch die Begegnung des Simon mit Jesus am Anfang gewesen war, es sollten Jahre, Jahrzehnte der Nachfolge Jesu folgen, in dem sein Leben weiter gestaltet wurde, hinein in das Bild Jesu und er zum Segensträger wurde. Schlagen wir die zweite Seite des Tagebuchs auf, Vers 43. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Er hatte die Absicht, aus der Nähe Jerusalems erstmal wieder wegzugehen, nach Galiläa zu seiner Heimat, weil er am Passafest wieder da sein wollte. Und dann schließt er sich also, nach Galiläa zu gehen. Und in dem Aufbruch nach Galiläa findet er Philippus. Philippus, der wahrscheinlich bei Simon und Andreas war, denn die kamen alle aus derselben Stadt, aus Bethsaida im Norden Israels. Er war wahrscheinlich bei ihnen und als er sie mitnehmen wollte, hat er ihn angesprochen, den Philippus. Komm, folge mir nach. Tja, und das war's. Ganz schlicht und ergreifend. Ein Stenogramm einer Bekehrung. Ohne große Dramatik, ohne große überlieferte Worte Jesu, ohne großes Geschehen. Er war wohl vorbereitet geworden, von Jesus gesucht, von dem gefunden waren und die Nachfolge begann. Ich bin so froh, dass auch diese Geschichte von Philippus in der Bibel steht. Es gibt so viele Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, Jesus, ich brauche dich, die das in Erlöser und Herrn angenommen haben und der dann mit Jesus gegangen sind, ohne groß aufheben. So viele, die im Stillen einfach den Anfang gemacht haben und zu Jüngern Jesu geworden sind. Das Entscheidende war, dass sie von Jesus angesprochen wurden. Gibt es auch. Ich bin froh, dass das immer wieder auch so ist. Menschen, die bereit sind, ihr Herz für Jesus zu öffnen und dann ihm Ja zu ihm sagen und ihm nachfolgen. Und er konnte auch er es nicht für sich behalten. Philippus aber findet Nathanael. Merkt ihr, das ist eine Kettenreaktion, die wir hier vor uns sehen. Andreas findet erst seinen Bruder Simon. Jesus findet Philippus bei den beiden. Philippus findet Nathanael. Ein ganz konkretes Suchen und Finden, das in diesem Tagebuch der Anfänge des Wirkens Jesu im Jüngerkreis uns genannt wird. Und so geht es fort und fort bis heute. Bist du, bin ich noch ein Teil dieser Bewegung, dieses Staffellaufes, wo der Staffelstab weitergegeben werden kann an andere? Sind wir noch auf einem Fackellauf, wo es unser Herzensanliegen ist, dass andere Jesus auch kennenlernen? Das war bei mir nicht immer so gleich intensiv. Gab auch mal Zeiten, wo das weniger war. Wir brauchen immer wieder neu einen Impuls, dass wir sagen, ja Herr, ich bin da von dir berufen worden, du hast mich angenommen, damit ich es nicht für mich behalte, sondern dass ich es weitergebe, anderen weitersage. Hier ist eine Fackel des Evangeliums entzündet worden und wir dürfen uns wieder und wieder von ihm entzünden lassen, mit dieser Fackel. Johannes bekommt ja gesagt, dass er mit Wasser tauft, aber Jesus mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und dann sagt Jesus später, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes, um Zeugen zu sein, damit es glaubhaft und vorüberkommen kann. Dass wir es doch danach aufstrecken. Und nur sagen, hier bin ich, Herr, gebrauch du mich, ohne dass ich mich gedrückt fühle, ohne dass es irgendwie mich rumdruckst und ohne mich gedrängt, gezwungen zu fühlen, in der Freiheit offen zu sein, bei Begegnungen mit Menschen, ihnen von Jesus weiterzusagen. Philippus, übrigens finden wir später wieder, ein Evangelist von Gottes Gnaden in Samaria, dann später für den Kämmerer, dem er den Weg zu Jesus weisen durfte. Und mit welchem Wort kam der Kämmerer? Er spricht von dem Lamm Gottes und fragt, von dem redet der Prophet, von sich oder einem anderen. Das Lamm Gottes, zentrale Bedeutung. Vorläufig letztes Glied dieser Kette. Wir haben den gefunden. Wir hören die Begeisterung bei Philippus. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und wie nun Nathanael darauf reagiert, wir wissen es, es ist wie eine kalte Dusche. Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Zack. Ja? Nicht jeder reagiert sofort, hurra, ich will Jesus nachfolgen. Viele sind, die sagen, wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Ist er so ein guter Mensch oder was? Rechnen wir nicht damit, alle sofort begeistert sind. Ja, ich will auch zu Jesus kommen. Das ist durchaus nicht der Fall. Es gibt doch Leute, die reagieren ähnlich wie das hier der Nathanael tut. Und jetzt hat der Philippus vielleicht ein Problem, er soll mit Jesus gehen. Vielleicht hat er überlegt, soll ich mich auf eine Diskussion einlassen? Manchmal müssen wir auch mit der Bibel argumentieren können und nachzeigen können, wer Jesus ist und warum das mit Jesus ist, wie es ist. Es kommt auf die Situation an. Aber hier, vermutlich hat er nicht viel Zeit gehabt und dann hat er diesen genialen Impuls, komm mit und sieh selber. Komm mit und sieh selber. Vielleicht ahnt er auch, dem könnte ich mit Argumenten nicht beikommen. Der muss es selbst erfahren, selbst erleben, wer Jesus ist. Das war hier das Steh, komm und sieh. Mach dir selbst einen persönlichen Eindruck. Übrigens hat auch Jesus die beiden so angesprochen. Komm und sieh, zu ihm zu kommen. Und greift dass der Philippus auf, kommt und seht. Hast du Probleme, deine Bekannten, deine Freunde zu überzeugen von Jesus gegen die Argumente, die du nicht ankommst? Ich finde deswegen Love on Stage so hilfreich, weil das ist ein Musical von einer Stunde, von einem Menschen, der in tiefe Probleme kann, die für nötig haben, der Gott begegnet ist, der von Gott auf einen neuen Weg geführt wird, ein neues Fundament bekam, durch Jesus erfülltes Leben bekam. Kann man sagen, komm und sieh, guck's dir an. Gib doch Jesus-Filme. Man sagt, komm, guck's dir mal selber an. Mach dir selbst einen Eindruck. Und dann lesen wir im Tagebuch weiter, wie das tatsächlich geschieht, dass Nathanael mitkommt. Jesus sieht Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, was bist du doch für ein Zweifler? Was bist du doch für einer, der es gegen mich Argumente hat? Wer bist du, dass du weißt, wer ich bin, ohne mich begegnet zu sein? Kommt Jesus ihm so entgegen? Nein. Ich möchte so betonen, wie es er. Seht, ein echter Israelit, an dem kein Betrug ist. Also ich muss suchen, um eine andere Stelle zu finden, wo Jesus so euphorisch einen Menschen empfangen nimmt. Das sagt, siehe, ein Vorbild für euch. Siehe, ein wahrer Israelit, an dem kein Falsch ist. Nun ja, jetzt erinnern wir uns, wer der Betrüger ist in der Bibel, nämlich Jakob, der durch Kniffe und Tricks und Unwahrhaftigkeiten versucht hat, irgendwie seine Berufung durchzubringen, beziehungsweise sich den Segen zu erschleichen. Und dann heißt es, bekommt er den Namen Israel. Aus einem Betrüger wird ein Kämpfer für Gottes Sache. Aus Nathanael ist bereits einer geworden, der dem Vorbild Israels nachfolgt. Hier auch wieder der neue Name, aus Jakob wird Israel. Hier schon ein wahrer Israelit, der auf dem Weg ist zu dem, was Jesus gibt. Und ich glaube, dass Jesus deshalb ihm nicht mit einem Vorwurf, mit einer spitzen Bemerkung reagiert, kommt, sondern dass er seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit schätzt. Dass er ehrlich, aufrichtig fragt und gedacht hat, Nazareth, ich kenne meine Bibel, steht nirgends, dass da ein Prophet aufstehen soll. Der war in der Bibel bewandert, der hat das auch gesehen, wusste nicht damit anzufangen, aber es war, glaube ich, ehrlich, eine ehrliche Frage, eine aufrichtige Frage. Er will vom Wort überzeugt werden. Das ist sehr gut. Besseres gibt es gar nicht. Wenn jemand sagt, ich möchte von der Bibel erfahren, wie Jesus ist. Darum nimmt Jesus ihn so freundlich an und stellt ihm seine Zweifel nicht in Rechnung, sondern dann macht Johannes Jesus den Nathanael neugierig. Das ist auch so wunderbar, der Nathanael sagt, woher kennst du mich? Er muss gemerkt haben, dies ist ein besonderer Mensch, der sieht mich so an, dass er mich kennen würde. Warum weiß er das, was er da von mir gesagt hat? Vor 2 Jahren waren Andrea und ich in Frankreich wandern, ein heißer Tag. Und wir sind in einem kleinen Dorf dann gelandet, hatten unser Rucksack bei uns zum Picknick. Und dann wurden wir in einem kleinen Ort fündig, am Holztisch und einer Holzbank, um dort im Schatten uns hinzusetzen. Und da dran mal ran, was das für ein Baum war. Ein Feigenbaum. Ein Feigenbaum. Guck mal, kommen wir hier, ein Feigenbaum, der uns Schatten gibt. Weißt du noch, in der Bibel, dass da mal gesagt wird, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Nathanael. Da haben wir dann uns einfach darüber gefreut, über diese Parallelität der Ereignisse. Hier habe ich da gesagt, wahrscheinlich hat er zur Mittagszeit Siesta unter dem Feigenbaum gemacht. Ja, das glaube ich immer noch, dass das so gewesen ist. Aber warum nennt Jesus ihm diese Situation? Nur um zu sagen, ich weiß alles irgendwie, ich weiß, wo du warst, wo du bist. Ich glaube, dass hier mehr dahinter steht. Das heißt nämlich, ehe dich Philippus rief, als du den Feigenbaum sahst, sah ich dich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da habe ich dich gesehen, Nathanael. Da muss er mehr gesehen haben, als einen, der eine Ruhe macht. Ich glaube, dass er ihn gesehen haben muss in einer Situation, wo er mit Gott im Gespräch war, wo ihn Dinge bewegt haben, wo er mit Gott gerungen hat oder so etwas, die er mit Gott im Gebet gesprochen hat. Dort muss mehr passiert sein, als er nur Siesta gemacht hat. Und Jesus wusste das. Und indem er ihm das sagt, merkt er, Nathanael, der kennt mich wirklich. Der hatte meine Gedanken gekannt, die ich mit Gott bewegt habe. Da muss er Gottes Sohn sein. Ganz einfach Glaubensschluss, vermute ich mal. und sagte: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Der Herr kommt Jesus aus Nazareth, war plötzlich kein Problem mehr. Er war überführt davon, dass er gemerkt hat, Jesus kennt mich ganz genau und weiß, kein Problem ist ihm verborgen. Er weiß alles. Die tiefsten Erfahrungen, die es gibt. Das ist auch die Entdeckung, die Menschen machen dürfen, die Jesus kennenlernen. Jesus, Gott, kennt mich durch und durch. Der liebt mich trotzdem, wie man im Lied ja auch singen. So wird Glauben geweckt und so vertieft sich das Vertrauen. Bedenke einmal, was Jesus für die bereithält, die sich ihm öffnen, die sich ihm ihr Leben anvertrauen. Soll das nicht erst recht an unser Wunsch sein, dass sie es auch erleben, dass sie es auch erfahren dürfen? Komm und sieh. Komm und sieh. Du kannst auch jemandem sagen, das ist auch oft schon geschehen worden, gesagt worden, du, wenn du so mit den Fragen nicht fertig wirst, dann bete doch mal, Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Wenn du wirklich da bist, dann möchte ich es wissen. Darum gib dich mir bitte zu erkennen, dass ich weiß, ob du da bist oder nicht. Das ist ein gefährliches Gebet, weil Jesus auf solche Gebete antwortet. Ja, wir müssen nicht immer uns verausgaben mit Erklärungen, mit Rechtfertigungen, warum Gott alles zulässt und dies und jenes. Kann man alles machen, gibt gute Antworten. Aber es kommt daran, dass der Mensch selbst eine Begegnung mit Jesus hat. Darum leite doch ein, find es selbst heraus. Bete doch mal, frag doch mal, ob er da ist. Und höre auf Antwort. Ja. So ist das gewesen mit diesem Nathanael. Da geht es dann noch weiter. Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres als das sehen. Und dann spricht er wiederum von der Erfahrung Jakobs, der immer schon mal bei der Himmelsleiter. Wo er sagt, der Menschensohn werde sehen, wie die Engel Gottes in den Himmel steigen und wieder runterkommen, wie sie meine Aufgaben, meine Aufträge oder meine Fragen zu Gott bringen und wie sie mir Antwort geben, wie ich mit der Himmelswelt in Verbindung stehe, wie ich Menschen helfen, Menschen vergeben, Menschen heilen werde. Da werdet ihr den Himmel offen sehen über mir. Da werdet ihr doch ganz andere Dinge erleben, als ihr bisher erfahren habt. Und so geht dieser zweite Tag zu Ende, dass diese fünf mit Jesus mitgehen. Und sie müssen doch sich beeilen, denn es heißt, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Wo sie ein paar Tage später hinkamen, die fünf mit Jesus, der dritte Tag. Ja, wir merken, dieses Tagebuch wird fortgeschrieben. Irgendwann verläuft sich das wieder. Aber diese ersten Tage, die ersten Zeiten sind hier ganz intensiv konkret festgehalten. So konkret, wie es ist, Jesus anzunehmen, aufzunehmen, sein Leben ihm zu geben und mit ihm zu leben, seine Nachfolger zu werden. Ich wünsche mir und uns, dass Gott uns ansteckt durch ein solches Wort. Dass es uns mitreißt, dass wir uns neu anstecken lassen, wieder nur mit Fackelträger zu sein, die Fackel aufzunehmen und Liebe und Treue weiterzugeben. Manchmal braucht es viel Geduld, ich sagte schon mal, besonders in der Familie ist es oft sehr notvoll. Wenn mir Jesus nicht von allen angenommen wird, dann braucht es Geduld, dann braucht es geduldige Liebe. Aber die Kraft des Heiligen Geistes will helfen, dass du trotzdem Fackelträger bist, auch wenn es schwer ist, Worte zu finden. So möge Gott uns das geben, dass wir neu uns erinnern, was wir durch Jesus empfangen haben, uns aufstrecken, dass dieser Kraft des Heiligen Geistes, damit wir in Kraft und Liebe Jesus weitersagen können, weitergeben können, damit auch weiter noch viele Menschen zu Jesus finden und wiederum auch andere zu ihm hinbringen können. So segne Gott dieses Wort und mache uns zu feurigen, frohen, überzeugten, zielgerichteten Jüngern unseres Herrn in seinem Reich für seine wunderbare gute Botschaft.